Erstmal ein herzliches Willkommen nach der Mittagspause, kleinen Mittagspause zum nächsten Blog. Zum ersten Vortrag dieses Blogs, Moderne Rechenzentrum, warum Wasserkühlung die Zukunft und Multimode out ist, von Daniel. Noch ein kleiner Hinweis an alle, die es vielleicht schon nochmal angemacht haben. Schaltet mal eure Handys doch nochmal aus. Nicht, dass ihr einen Anruf bekommt und wir alle hochschrecken und denken, Mensch, ist der wichtig, die Person. Das wäre ja unschön. Hier vorne sind immer noch Plätze frei.
Also 1, 2, 3, 4 Plätze sehe ich ad hoc, 5 Plätze sehe ich ad hoc, wenn ihr wollt.
6.
Gibt keine Familienkuschelplätze mehr, aber...
Die Leute sind nett, die stehen mal kurz auf und sagen zum Beispiel, wenn du jetzt in die zweite Reihe willst, dann steht die Reihe auf und rückt einfach eins ein bisschen durch. Das nennt sich Defragmentieren.
Sozialtraining für ITler, ja, Part 1.
Genau. Dann übergebe ich das Wort.
Ja, moin zusammen. So, ich hoffe, eine Vorlesung wird es nicht. Auch wenn jetzt Mittagspause gerade hinter uns ist, jetzt müssten wir ja so, die Kommunikationstrainer würden ja jetzt anfangen, so eine kleine Aufwärmübung wieder zu machen. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Und ich möchte einsteigen so ein bisschen mit der Vergangenheit. 2023 war ja das Jahr der künstlichen Intelligenz. Also, sagt nicht ich, sagt die FAZ. Wenn es in der FAZ steht, wird es wohl wahr sein. Und man kann es ja auch nicht leugnen, was letztes Jahr wirklich alles an KI auf den Markt geschwemmt worden ist. Es gibt, und mit dem größten Impact auf unsere Gesellschaft, es gibt mittlerweile KI, da kann ich hergehen und kann sagen, ey, pass mal auf, ich habe hier 5 Bullet Points über meine Firma. Das sieht aber nur so schlecht auf meiner Website aus. Mach mir doch mal 2 Seiten Prosa da draus. Und die KI macht mir 2 Seiten Prosa. Und ihr könnt auf die Webseite gehen und könnt sagen, ey, ich habe hier 2 Seiten Prosa, liebe KI, mach mir doch mal bitte 5 Bullet Points da draus, weil es mir viel zu viel Text da draus. Also, jokes aside. KI hat letztes Jahr doch unglaublich viel Effekt, oder es ist unglaublich viel in der KI passiert, oder technisch gesprochen ja vor allem Machine Learning. Echte KI gibt es ja bis heute nicht, glücklicherweise. Und vieles davon ist sicherlich... Ich sage jetzt mal ein bisschen Blendwerk, ist Spielzeug. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, gerade in der Industrie, wo in der KI viel passiert ist, die sehr, sehr sinnvoll ist. Wenn ich mir jetzt überlege, dass so ein Machine Learning 90% der Belege für die Buchhaltung vorkontiert, dann ist das halt einfach eine extreme Entlastung dafür. Oder wenn ich mir überlege, dass ich irgendwelche Schweißroboter, die Bilder davon sozusagen mir angucke und die KI sagt mir, hey, ne, das ist gut gewesen oder das ist nicht gut gewesen, die Schweißnaht oder die ist potenziell brüchig, dann hilft das. Und auch wenn, was weiß ich, in der Radiologie ähnliches, ne, da kommt ein Bild raus und unterstützt den Arzt oder die Ärztin mit dabei und sagt so nach dem Motto, ey, dieser kleine Fleck dort, das könnte zu 27,3852% irgendwie ein Karzinom sein, was da gerade entsteht. Das sind ja alles Sachen, wo uns tatsächlich KI unterstützen kann. Das Problem, was ich ein bisschen habe, ist, alle sprechen über TensorFlow. Alle sprechen über Jupyter Notebook, vielleicht noch ein bisschen über die neue H100 von Nvidia. Aber keiner spricht so wirklich über die Infrastrukturen für KI. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir haben und deswegen auch die Verbindung zum Rechenzentrum, weil KI-Infrastrukturen komplett anders aufgebaut sind, als sie es klassische Enterprise-Infrastrukturen haben. Und die Leute, die dann halt irgendwelche Modelle entwickeln, stehen halt vor der Frage, gefühlt, wo mache ich das Ganze? Gehe ich zur AWS oder bekomme ich in-house gefühlt das hier? Und klar, die Hyperscaler machen natürlich auch Werbung damit. Ne? Und man muss den auch, bei aller Kritik muss man den auch lassen. AWS, Google und Co., die haben ihre Infrastruktur schon im Allgemeinen relativ gut unter Kontrolle und die wissen schon ganz gut, was sie tun. Aber es ist auch schon so, dass wenn man so Vergleiche liest, also so TCO-Betrachtung, Total Cost of Ownership, und das mache ich sehr viel, dann ist der Vergleich häufig unfair, weil ich dann hier so, was weiß ich, 10 Jahre alte Server in 20 Jahre alten Rechenzentren, die mit Paradigmen von vor 30 Jahren aufgebaut worden sind, mit Dingern, die halt mit neuester Technologie aus dem Boden gestampft worden sind, vergleiche. Und das ist nicht ganz fair. Und ja, damit letztlich herzlich willkommen zu der Frage, wie ich moderne Rechenzentren heute aufbaue. Und der natürlich wichtigsten Slide eines jeden Vortrags. Also im Allgemeinen finde ich es relativ langweilig, über mich als Referenten zu sprechen. Aber was hier wichtig ist und warum ich es mache, sind erstens, ihr dürft mich gerne jederzeit für Fragen unterbrechen, wenn ihr welche habt. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder zurück zu dem, was ich erzählen wollte. Und der zweite Punkt ist, was wir beruflich machen, ist, wir bauen Infrastrukturen auf für HPC Machine Learning und die Private Cloud. Und die sind von der Technik her sehr, sehr deckungsgleich. Also das, was Machine Learning und HPC auf der einen Seite sind und was Private Cloud ist, da haben wir 80% Overlap in der Technik. Warum bringe ich das Thema HPC mit rein? Und das will ich mal ganz kurz hier so überbringen, weil für mich ist in der IT oder beziehungsweise aus der Infrastruktur sind HPC und Machine Learning quasi identisch. Also Machine Learning ist aus Infrastruktursicht eine Spezialspielweise von High-Performance-Computing-Infrastrukturen. Es gibt einen riesengroßen Unterschied. HPC ist klassisch in der Domäne von Universitäten, Forschungsinstituten. Da gesellt sich vielleicht auch mal so ein Autobauer damit rein oder so ein Stahlwerk, weil bei 1650 Grad halte ich halt den Finger nur noch einmal in die warme Masse da rein und da hilft mir einfach nur noch Simulation, um herauszufinden, was passiert eigentlich in dem Zeug. Aber im Allgemeinen ist klassisches HPC eigentlich so die Domäne von Forschungsinstituten. Bei Machine Learning ist es ein bisschen anders. Da ist eher so die Frage, wer macht nichts mit Machine Learning? Und egal, ob man jetzt in der Universität oder in einem Forschungsinstitut unterwegs ist oder ob man in der IT in der Firma unterwegs ist, alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, kommt an und sagt, ich hätte gerne halt mal ein bisschen Infrastruktur für mein neues Machine Learning Projekt. Und meistens beginnt es dann halt, ne, TensorFlow auf dem eigenen Laptop. Und dann stellt man halt fest, so, ist langsam, ne? Zum Messen meiner Modelle oder beziehungsweise Laufzeit sozusagen für das Training kann ich eher einen Kalender als die Stoppuhr benutzen. Dann geht man zur IT, ne, und sagt dann so nach dem Motto, ich hätte dann gerne meine VMs, ne, was brauche ich? CPU, viel RAM und noch mehr GPU. Die IT auf der anderen Seite sagt, bitte was mit GPU? Und da sind wir schon bei dem ersten Problem, was wir sozusagen an der Stelle haben, weil klassische IT braucht im Server halt keine GPU. Also werden sich dann halt irgendwelche Workstations angeschafft, nur echt mit blinkenden RGB-LEDs bei den GPUs. So nimmt das und halt seinen Lauf. Aber wir wollen uns ja vor allen Dingen tatsächlich auf das Thema des Rechenzentrums konzentrieren. Und ich treffe mal sozusagen auf basierend von ja, fast 15 Jahren, die ich das mache, ein Bold Statement, nämlich das, was heute HPC und Machine Learning ist, das ist morgen Enterprise IT. Das haben wir schon seit Ewigkeiten. Und die beiden Themen, über die ich jetzt viel spreche, das ist beispielsweise das Wasserkühlung und auch über das Netzwerk gleich ganz viel. Das sind alles Umgebungen. Das sind keine Stockfotos, die ich bei AWS aufgenommen habe oder von AWS oder sowas geklaut habe, sondern das sind echte Fotos, die wir selber beim Kunden gemacht haben. Im Mittelstand, in der Forschung und teilweise auch im behördlichen Umfeld. Das sind halt alles Sachen, die bei denen halt auch passieren, wo Sachen richtig passiert worden sind. Und wie gesagt, das, was heute HPC ist, ist morgen Enterprise IT. Mein Vortrag ist, das ist für mich so ein bisschen so ein Novum, aber ich habe es mal versucht, es ist sozusagen nicht ein zusammenhängendes, kohärentes, sondern es ist eher so ein bisschen, wie würde ich sagen, eine Tragödie in 4 Aufzügen. Und der erste Aufzug ist sozusagen die Rechenzentrumsarchitektur. Also angefangen so ein bisschen, wo fange ich im Haus an? Und tatsächlich, es ist relativ wenig Linux heute in meinem Vortrag mit dabei, aber vielleicht hilft es euch, dann unter Linux Sachen besser bauen zu können. Gucken wir uns mal ganz klassisch irgendwie ein HA-Setup an. Ich habe 2 Nodes. Diese beiden Nodes sollen halt in einer hochverfügbaren Umgebung mir irgendeinen Service zur Verfügung stellen. Was heißt ich fürs Banking, sagen wir jetzt mal. Damit die beiden Nodes das auch ausfallsicher machen, kommen die beiden in sogenannte Brandabschnitte. Das heißt also, viele Leute, die noch nicht im Rechenzentrum waren, Brandabschnitt ist wirklich eine eigene Einhausung. Da ist dann so eine F90-Tür davor, da geht es in den Flur, da ist eine andere F90-Tür. Das heißt also, wenn es brennt da drin, dann habe ich 90 Minuten, hat die Feuerwehr Zeit, das Ganze zu löschen, bevor überhaupt die Tür sozusagen nachgibt an der Stelle. Im Idealfall, wenn man das richtig macht, ne, da kommen so Stichworte wie EN50600 und sowas da rein, habe ich dann von beiden Seiten aus eine eigene USV da dran, ich habe von beiden Seiten aus einen eigenen Diesel oder Fachsprech NEA Netzersatzanlage da dran. Wenn ich es richtig gut mache, habe ich auch von 2 Seiten aus die Einspeisung da dran. Ne, das ist immer so ein bisschen das Lustige, wenn man sich über das Thema HA auseinandersetzt und von beiden Seiten kommt sozusagen einmal das Stromkabel da rein und das ist in einem Abstand, der kleiner ist als der Bagger. ne, dann kann auch einmal der Bagger beide mal mit einem treffen. Ne? Genau das ist übrigens bei dem Flughafen Frankfurt, der down war, vor einiger Zeit passiert. Ne? Also die Firma saß in München, die haben zwei eigene Strecken unabhängig voneinander gehabt, aber da hat keiner darauf unterwegs geachtet, dass die Sachen Knoten und Knoten disjunkt sind, also quasi möglichst weit auseinander gehen. So, dann ist das Ganze entlang der Bahntrasse gelaufen, an der Bahntrasse haben sie halt gebohrt. So, wie das halt auch passieren kann, der Bohrer hat halt was erwischt und der Bohrer hat halt sozusagen im gleichen Trunkkabel beide unabhängigen Fasern voneinander erwischt. Und damit waren halt beide redundanten Sachen. Ne? Da hat halt jemand rückblickend ein bisschen gepennt, aber, ne, also wenn ich das richtig mache, trotz gleichen Gebäudes, die haben zwar sozusagen das gleiche Außen, aber im Prinzip sozusagen zwei unabhängige Brandabschnitte an der Stelle. Damit die beiden natürlich irgendwie wissen, wie sie zusammenarbeiten, es gibt immer einen aktiven, es gibt nicht immer, aber in den meisten Szenarien, die ich irgendwas mache, habe ich dann eine aktive und eine passive Node gehabt und die beiden haben einen Interconnect untereinander. Da fallen dann für die Älteren unter uns, die es schon mal gemacht haben, da fallen dann so Heartbeat, Pacemaker, Chorus-Sync und sowas, so sind da so Begriffe, die übrigens heute immer noch eine große Validität haben. Also es ist so, wenn ich so ein Proxmox-Cluster aufsetze, dann läuft auch ein Pacemaker da drunter und da läuft ein Heartbeat. Chorus-Sync, stimmt. Aber trotzdem läuft ein Heartbeat drüber. Ne? Und es ist immer sozusagen, die zweite Note fragt dann immer bei der ersten ein Heartbeat, so nach dem Motto, bist du noch da, bist du noch da, bist du noch da, bist du noch da, bist du noch da. Wenn sie nicht mehr da ist, schwenkt halt einfach der Service rüber. Dann habe ich dann sozusagen meine IP-Adresse, die ich darüber schwenke. Ich habe dann vielleicht mein DRBD, was ich darüber geschwenkt habe, von passiv zu aktiv. Das ist vollautomatisch gelaufen. Und das funktioniert auch in aller Regel sehr gut. Aber es gibt ein sehr, sehr, sehr großes Problem, was ich habe. Was ist, wenn mir die Verbindung zwischen den beiden verloren geht? Also wenn die beide noch nach draußen sprechen, aber die Verbindung verloren haben, dann habe ich ein großes Problem, das nennt sich nämlich der Split Brain. Und dann fangen die nämlich beide an und wollen beide der Aktive sein. Riesengroßes Problem, weil, und jetzt, wer sich ein bisschen mit Verfügbarkeit auseinandergesetzt hat oder Hochverfügbarkeit weiß, es gibt in der Hochverfügbarkeit etwas, das wichtiger ist als Verfügbarkeit, das ist die Datenkonsistenz. Und wenn ich auf einmal zwei Typen habe, die nach draußen sprechen und irgendwelche Überweisungen annehmen und ich aber am Schluss nicht weiß, wenn ich die Sachen wieder zusammenführe, wer ist denn jetzt, also welche Daten sind denn jetzt nun die richtigen, habe ich ein riesengroßes Problem. Was ich also ganz klassisch gemacht habe, ist Stonath. Huch, da ist mir was verloren gegangen hinter der Lösung. Also Stonath steht ganz kurz für Shoot the Other Node in the Head. Ich habe eine Verbindung, jeder Server seit, keine Ahnung, im Zweiten Punischen Krieg, hat einen sogenannten kleinen BMC, Basement Management Controller. IPMI-Interface, IDRAC, ILO und so weiter und so fort. Und wenn ich sozusagen die beiden miteinander verbunden habe, habe ich die IP-Adresse von dem BMC gehabt und habe damit die andere Node ausgeschaltet. Und damit wusste ich definitiv, wenn die keinen Strom mehr hat, läuft auch kein Betriebssystem drauf. Wenn da kein Betriebssystem drauf läuft, laufen da wohl auch keine Services mehr da drauf. Ne? So, das klappt auch. Das ist eine einigermaßen funktionierende Lösung. Hat aber auch ein Problem, nämlich was ist, wenn diese Verbindung hier persistent verloren geht? Das heißt, der zweite bootet durch und ich habe irgendwie eine persistente Firewall-Einstellung für die Verbindung zwischen den beiden. Dann kommt der hoch, ist der Secondary, möchte wieder der Main werden, erreicht den zweiten nicht und schießt den ab. Und damit komme ich zu diesem ikonischen Bild, dem Stonath Deathmatch. Man merkt, das ist alles aus den 80er, 90ern, da war alles noch ein bisschen rabiater. Aber ich finde das Bild einfach süß eigentlich. So, was hat man also als Lösung dafür gefunden? Ganz einfach, wir führen ein Quorum ein. Das heißt, wir haben jemand Drittes, der mitquatscht. Der Dritte, der muss nicht unbedingt alle Ressourcen haben. Habe ich, wenn ich jetzt so ein Proxmox HA-Cluster aufsetze, wenn ich so ein Ceph oder sowas habe mit Replika 3, dann habe ich schon drei Gleichbeteiligte. Aber jetzt zurück zu unserem Chorus-Sync. Ich kann auch einfach sozusagen jemanden als Witness, Spokesperson, je nachdem, wie man das nennt, an der Stelle haben. Und die Regel ist relativ einfach. Die sind alle miteinander verbunden, ob jetzt nun direkt oder übers Netzwerk miteinander, also über ein geshartes Netzwerk wie über ein Switch. Und die Regel ist relativ einfach. Wenn ich einen nicht mehr erreiche, den anderen aber schon, dann ist der eine wohl das Problem. Wenn ich beide nicht mehr erreiche, bin ich wohl das Problem. Und wenn ich das Problem bin, höre ich auf zu quatschen. Etwas, was in der Gesellschaft auch mehr machen sollten. Das klappt auch sehr gut. Es gibt natürlich noch so Edge-Cases. Natürlich ist es theoretisch möglich, dass zwei Nodes ausfallen und der sozusagen, der Unterquorum ist, derjenige ist, der eigentlich Recht hat. Aber das ist A, also rein probabilistisch gesprochen sehr selten. Und B, ich kann halt einfach auch in der Hochverfügbarkeit nicht jeden Edge-Case abdenken. Das muss natürlich klar sein. Irgendwann muss auch der Admin aktiv sein. Das Problem ist jetzt, über Statistiken sprechen, wo packe ich denn die dritte Node eigentlich hin? Eigentlich müsste ich sie in einen dritten Brandabschnitt packen. Das haben nur bisher fast keine. Und auch Rechenzentren, die heute gebaut werden, das ist bisher noch nicht an die Planer durchgesagt. Ich brauche einen dritten Standort. Dieser dritte Standort darf auch nicht zwei Städte weiter sein, weil wenn ich so ein Ceph mit irgendwie 5 Sekunden Latenz versorge, dann findet der das nicht so cool. Dann synchronisiert er sich nicht so gerne synchron. Ne? Das heißt, idealerweise brauche ich einen dritten Standort im gleichen Rechenzentrum, wo ich diese Node unterbringen kann. Ne? Oder diese Nodes sozusagen für die verschiedenen Services. Was man ganz gerne macht, ist, man geht in einen der beiden Brandabschnitte und sagt, den stelle ich mit dazu. Ne? Läuft ja. Dann habe ich halt meine 3, dann habe ich sozusagen das Quorum. Das Problem ist, was man, wenn man sich das mal durchrechnet, feststellen ist, damit senke ich meine Verfügbarkeit. Weil was passiert nämlich, wenn ich das beides hier in den ersten Brandabschnitt reinpacke und mir geht dieser Brandabschnitt flöten, was ist das dann aus Sicht von Node 2? Er ist das Problem. Er hält die Klappe. Ne? Das heißt also, wenn mir der falsche Brandabschnitt flöten geht, setze ich mein ganzes Rechenzentrum aus. Das heißt also, die 2 Brandabschnitte hätte ich mir ehrlich gesagt auch sparen können. Vielleicht nicht aus Sicht von reinen Server brennen mir nicht ab, aber aus reiner Verfügbarkeitssicht hätte ich mir den 2. Brandabschnitt sparen können. Genau, also so viel zum Thema Rechenzentrumsarchitektur, sozusagen dem ersten Abschnitt, dem ersten Akt. Solltet ihr mal irgendwo in den Aufbau eines neuen Rechenzentrums integriert worden sein, denkt bitte daran, auch wenn das heute noch nicht alle Softwares tun, wir reden ja davon, dass so ein Rechenzentrum ideal vor 15, 20 Jahren steht, versucht darauf einzuwirken, dass es einen dritten Standort gibt, einen Quorumstandort. Das muss nicht genauso groß sein wie die anderen beiden Abschnitte, aber es braucht einen dritten Standort. So, 2. Akt, die Wasserkühlung. Kurze Frage, hat jemand schon mal was mit Wasserkühlung zu tun gehabt? Und damit meine ich jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5, oh, sind schon ein paar. Genau, damit meine ich jetzt nicht Havariefälle von im Sinne von der LCP fällt aus oder sowas, ja, sondern beabsichtigte Wasserkühlung. Wo ist das Problem? Das Problem ist hier. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da Nvidia draufsteht, sondern die Tatsache, dass diese Maschine hier, also eine DGX von Nvidia, auf 4 Höheneinheiten satte 8,5 kW wegfrühstückt. 8,5 kW. Ne? So. Wenn ich mir jetzt hergehe und ich gucke mir so ein übliches Rack an, was in so einem Standardrechenzentrum gebaut wird, so aus dem Gefühl heraus, was schätzt ihr ungefähr? Wie viele kW sind da so ganz üblich, so im reinen Schnitt, wo wird so die Range sein, die in einem Rack eingespeist werden? Also so meistens so 3 bis 5. Ne? Das heißt also, ich krieg sowas gar nicht mehr da unter. Ne? Ich krieg nicht eine einzige kriege ich damit unter in einem einzigen Rack. Klar, wenn ich jetzt zum Planer gehe und sage, ich möchte ein HPC-Rechenzentrum machen, dann wissen die, dass da ein bisschen mehr da drin ist. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Machine Learning wird mehr kommen. Ihr werdet mehr mit GPUs machen in Zukunft. Das prognostiziere ich jetzt mal einfach. Und egal, ob jetzt Nvidia sagt, mit der neuen Generation von den H100s, die kommen werden, also da haben sie ja schon angekündigt, dass es Lieferengpässe gibt, bevor sie überhaupt mit der Fabrikation begonnen haben, weil sie wissen, dass die Leute ihnen das aus der Hand fressen. Und ich erzähle jetzt gerade so ein bisschen über Nvidia, ne? Aber naja, was haben wir sonst an Alternativen, ne, gerade? Also AMD, ja, versucht was. Intel versucht es nicht wirklich. Und sonst große irgendwie Konkurrenz gibt es nicht so ganz an dem Markt. Also man muss denen schon neidlos zugestehen. Die haben halt schon vor 15, 20 Jahren haben die schon den Zahn der Zeit erkannt und haben schon sich strategisch darauf eingestellt. Und die haben nicht umsonst für Mellanox, wir gehen gleich aufs Netzwerk ein, also Mellanox, die ein Netzwerk hier wie ein Fidiband macht und sowas, die haben sich nicht umsonst in Mellanox 7 Milliarden US-Dollar kosten lassen. Das ist nicht dumm gewesen von denen. Davon profitieren die heute. Und übrigens so eine DGX mit den A100s da drin hat 4x400 Gigabit InfiniBand als Netzwerk-Interfaces raus. Also nicht bonded, sondern 4 einzelne NICs mit 400 Gigabit InfiniBand raus. Warum nicht mehr? Weil mehr nie reinpasst. Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen darauf ein, warum das Ganze interessant ist. Das sozusagen, jetzt mal aus reiner Energiebetrachtungssicht. Das zweite Problem, was ich sozusagen an der Stelle damit habe, ist nicht nur rein die Energie, sondern quasi 100% der Energie, die ich vorne als Strom reinstecke, kommt mir hinten als Wärme wieder raus. Das heißt, ich muss da auch 8500 Watt für 4 Höheneinheiten irgendwie abtransportieren. Und das wird mit Luft irgendwann schwierig. Ich habe hier mal ein Foto mitgebracht von einem Rechenzentrum bei einem Kunden von uns. Das ist seit 2016, haben die Wasserkühlung. Da habe ich 2016 schon 25 kW in einem Rack gehabt. Das sind nicht mal GPUs da drin. Ich komme heute ohne weiteres, wenn ich einen GPU-Machine-Learning-Rack aufbaue, komme ich heute ohne weiteres jenseits der 40 kW pro Rack. Und Rackspace ist teuer. Rackspace ist teuer, also es lohnt sich. Jetzt überlegt sozusagen, das Ganze mit Luft irgendwie abzuführen. Da kommt noch sozusagen, wir gehen gleich auf die Wasserkühlung, die Effizienz davon ein. Aber alleine ist schon, wenn ihr euch überlegt, ich kriege nur noch ein Gerät sozusagen pro Serverschrank rein, ne, da braucht ihr viel, viel Platz dafür. Also das, wenn man sich das durchrechnet, das lohnt sich schon. Und das sind mal eben 25 kW, die ich da wegfrühstücke. Das heißt, was mache ich? Naja, okay, ich mache Wasserkühlung. Gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist Immersionskühlung. Große Badewanne, ich tauche das Ganze ein, ne? Da ist dann idealerweise kein Wasser da drin, sondern halt irgendein ein weiterer Stoff. Das kann Novec von 3M sein, das sind meistens irgendwelche Polyalphaoleine, Mineralöle oder. Vom Wirkungsgrad her, die bessere der beiden Technologien, erheblich, weil ich quasi alles mit einem Mal sozusagen eintunke, die ganze Energie davon wegbekomme. Aber ich habe da tatsächlich ein paar Echtwelt-Nachteile mit dabei, weshalb wir das bis heute nirgendwo im Einsatz haben. Wie gesagt, wir machen seit 2016 Wasserkühlung. Das Erste ist, man sieht es hier unten schon, das Zeug tropft. Wenn ich den Server raushole, und ich hole den Server ja so raus, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, die DGX, die wiegt halt, ich glaube, 120 Kilo. Das mache ich nicht mehr einfach so, ne? Das heißt, ich brauche, das haben sie hier klug rausgeschnitten aus dem Bild, ich brauche so einen kleinen Kran da dran, ne, mit dem ich das Ganze hochziehe. Dann wird der Server wird dann halt abtropfen gelassen dann hängt dann so 3-4 Minuten, was dafür sorgt, dass es in den großen Rechenzentren tatsächlich, dass die Server einfach drin gelassen werden, wenn sie kaputt gehen. Ne? Die werden einfach bis zum Ende der Lebenszeit des Pods werden die da drin gelassen, die hole ich gar nicht mehr raus, weil ich mir viele Probleme damit reinhole. Und diese Chemikalien haben auch die unangenehme Nebenwirkung, dass sie halt einfach überlang kriechen. Ne? Also wer schon mit Mineralölen gearbeitet hat, Öl kriecht halt irgendwo lang. Und wenn man dann tatsächlich Bilder aus dem Rechenzentrum sieht, wo dann halt Katzenstreu in der Ecke steht, dann weiß man, das Problem ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also ne, in der Theorie super, super Zeug, aber in der Praxis halt mit einigen Nachteilen. Übrigens, ich klingt total komisch, aber für mich bin ich das auch für euch.
So, jetzt hoffe ich, bin ich ein bisschen besser zu verstehen. Also, ne, das ist die Immersionskühlung, wie gesagt, von der Idee her sehr cool. Der zweite Punkt ist, ich habe halt die Chemikalie da drin und alles steht und fällt mit der Chemikalie sozusagen. Und die muss ich in aller Regel dann halt auch nach einer gewissen Zeit austauschen. Und das ist nicht umsonst sozusagen, sind halt auch diejenigen, die Chemikalien herstellen, die großen Treiber hinter den Firmen, die diese Dinge anbieten. So ein bisschen hier, wie heißt es? Rutherford, wer war das denn in den USA, der die Öllampen angeboten hat für free und dann das Öl verkaufen wollte? Zweite Möglichkeit, die ich habe, jetzt ist mir hier mal der Presenter ausgegangen und geht nicht mehr an, doch, ist Direct Chip Liquid Cooling. Das heißt also einfach, ich nehme nicht mehr alle Hotspots auf meinem Mainboard, sondern ich nehme nur noch CPU, GPU, wenn ich will, noch RAM, aber selbst das macht man meistens nicht. Ich nehme den luftgekühlten Kühler raus sozusagen und setze einfach ein, wo ich halt quasi mit Wasser oder einem Wasser-Glykol-Gemisch in aller Regel da drüber gehe und führe da drüber die Wärme ab. Das heißt, ich habe nicht sozusagen 100% der Energie, die ich abführe, sondern nur noch sowas wie 66 bis 80%, je nachdem wie viel vom Prozessor, die Voltage-Regulators, die Festplatten und sowas, das mache ich alles luftgekühlt, das hole ich über Luft noch raus. Aber wenn ich mir überlege, dass ich 2/3 der Energie schon rausgeführt bekomme über Wasser, also die Hotspots, und den Rest nur noch mit Luft machen muss, habe ich in aller Regel auch viel gewonnen. Überlegt einfach, ne, ihr habt 30 kW, 20 könnt ihr über Wasser abführen, 10 müsst ihr nur noch Luft, dann seid ihr wieder in der Größenordnung, wo auch ein normales Rittal-LCP oder sowas ganz bequem arbeitet, was ich an kalter Luft da reinbekomme. Die Dinger setzen wir sehr viel ein, da gibt es mittlerweile auch diverse Hersteller. Und wie kriege ich Wasser rein und raus? Naja, das Ganze sieht dann so aus. Hat schon so ein bisschen Mesmerizing. Es gibt an der Seite sogenannte Manifolds oder Steigrohre einfach, also quasi Heizungsbau, was da dann passiert. Und ich habe hier so Anschlüsse aus der Formel 1 und die ziehe ich dann einfach nur noch zurück und muss nur noch die Farben treffen. Also wer damit nicht umgehen kann als Endanwender, der gehört auch nicht in ein Rechenzentrum rein. Also das ist wirklich simpel für den Endanwender zu benutzen. Und dann gibt es halt einen Wärmeübertrager noch davor und dann gibt es halt einen Chiller, darauf gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was ganz spannend ist, diese tropfsicheren Verschlüsse sind halt unglaublich teuer. Das heißt also, während so eine Cooling Loop, da bin ich so ungefähr bei $500 bis $1,000, die ich mehr bezahlen muss für den Server, was bei 40.000 Euro Server jetzt auch nicht mehr den großen Unterschied macht. Und wenn man das halt mal ein bisschen gegenrechnet, stellen wir fest, dass das Ganze hat sich irgendwie innerhalb von einem halben bis Jahr amortisiert, einfach an Energie, die ich einspare für die Kühlung. Aber die Dinger sind schweineteuer. Die kosten irgendwie $12.000 bis $15.000 das Stück sozusagen. Davon brauche ich 2 in einem Rack bei den Twin-Servern. Genau, kurz, ich will keine Physikveranstaltung hier draus machen. Das ist die Formel, die hinter dem Ganzen dahinter steckt und einfach zeigt, das ist kein Marketingversprechen. Den Volumenstrom, also das, was ich an Zeug durchpusten muss, oder Wasser oder Luft sozusagen, hängt ab von einerseits der Wärmeenergie, die ich reinstecke, also quasi der Wattzahl, in Anführungsstrichen, der Temperaturdifferenz und 2 Materialkonstanten, der Dichte und der spezifischen Wärmeleitfähigkeit. Und wenn ich mir die Werte davon angucke, zwischen Wasser und Luft, dann stelle ich fest, dass Wasserkühlung rein theoretisch um den Faktor 3500 besser ist als Luft. Das heißt, ich kriege 3500 mal so gut die Energie abgeführt. Reine Physik, die dahinter steckt. Natürlich, ich habe auch ein paar Sachen, die das Ganze ein bisschen wieder konterkarieren, weil ein Kubikmeter Luft durch die Gegend zu pusten, erfordert halt weniger Energieaufwand, als ein Kubikmeter Wasser in Schwung zu bringen. Aber im Vergleich dazu ist es immer noch erheblich weniger und ich habe viel, viel bessere Faktoren. Und das Zweite ist, ich kann ja, ich gehe jetzt noch mal einmal zurück, reagiert nicht mehr. Kaputt gegangen. Na gut. Der zweite, was ich sagen wollte, unten unter dem Bruch war ja das Delta V, also quasi die Temperaturdifferenz. Das heißt, ich kann das Ganze dadurch manipulieren, dass ich die Temperatur ein bisschen hoch oder auch ein bisschen runter mache. Also, dass ich quasi ganz besonders kalt die Luft reinmache oder halt ein bisschen wärmer. Je wärmer ich die Luft, also dort reinpuste, desto schlechter ist mein Wirkungsgrad in Anführungsstrichen. Je kälter ich das Medium da reinmache, also je größer die Temperaturdifferenz ist, desto mehr kriege ich auch abtransportiert. Ist auch irgendwo klar, wenn ich mir die Hand verbrenne und ich halte das unter warmes Wasser, dann ist das nicht ganz so groß der Effekt, wie wenn ich es unter kaltes Wasser drunter halte, die Hand. So, und das Gleiche habe ich ja natürlich auch da. Und so bei Lufttemperatur haben wir so zwischen dem, was ich quasi mit der einströmenden Luft habe und was auf der CPU ist, in der Regel sowas um die 50, 55 Grad oder Kelvin Differenz. Das heißt also, ich gehe mit 6 oder 10 Grad Vorlauf da rein. Das heißt, ich habe so 60, 65 Grad auf der CPU. Mit Wasser steuere ich das meistens so um die 15 bis 20 Kelvin aus. Das klingt jetzt so nach dem Motto, oh, dann kann ich ja meine CPU ganz besonders kühl fahren, aber es interessiert mich ja am Ende des Tages auch nicht, weil ob ich jetzt nur bei 55 oder 65, macht meine CPU jetzt auch nicht irgendwie effizienter vom Laufen her, sei denn ich übertakte sie, aber das mache ich im Server ja selten. Wenn ich mir das aber als Absoluttemperaturen angucke und sage, okay, ich will maximal 70 Grad Celsius auf meiner CPU drauf haben, komme ich eben auf die 15 Grad Vorlauf, die ich so im Schnitt mit Luft haben muss und ich komme auf 45 Grad Vorlauftemperatur, die ich nur noch brauche, um sozusagen mit Wasser die gleiche Energiemenge abzuführen. Und das ist ganz spannend, denn trotz Klimaerwärmung, bei uns wird es im Moment noch selten über 40 Grad draußen. Das heißt, wenn ich da sozusagen mir das angucke, ich muss niemals unter die Außentemperatur drunter. Und das bedeutet, ich brauche mir so aufwendige Konstruktionen wie etwa mit einem Kaltwassersatz und einen Kompressor, danke, genau. Solche Sachen brauche ich einfach nicht mehr. Die mache ich vielleicht noch sozusagen inline mit dabei, falls ich sozusagen irgendwie zu viel Last da drin habe oder es doch mal zu warm wird an dem Spot, wo ich bin. Aber im eigentlichen Fall, und wir haben tatsächlich mehrere Kunden, wo gar kein Kaltwassersatz mehr rein ist, ich habe einfach nur noch den großen Rack-Chiller, den großen Chiller draußen stehen, also den Rückkühler, und das war's. So, da habe ich nochmal irgendwie 3-4 Kelvin sozusagen zwischen Außentemperatur und der minimalen Wassertemperatur, die ich darüber fahre, aber ich brauche das nicht. Und ich spare mir bei einem Kunden von uns, der hat ungefähr 600, 700 Server, die sparen sich jedes Jahr einen 6-stelligen Betrag an Kühlkosten, also in Euro umgerechnet. So, wenn man sich dann überlegt, dass die Ertüchtigung von so einem Raum, das sind immer so ein paar Fotos, da wird einfach drauf gemacht, wenn man sich überlegt, so eine Ertüchtigung von so einem Raum, ich habe dann halt zwei Kreisläufe, einmal für die Wasserkühlung und einmal für den Rest für die Luftkühlung sozusagen. Lass das mal einfach 200, 250.000 Euro mehr sein. So, das habe ich nach einem Jahr ungefähr wieder raus. Das habe ich nach einem Jahr, habe ich es mir nur durch die Stromkosten wieder eingespart. Und dann Achso, genau, dann noch sozusagen ein weiteres Foto. Ne? Ich habe dann Wärmeübertrager. Hier, das sind ganz groß, die können bis zu 750 kW pro Stück. Davon habe ich zwei, falls eines ausfällt. Wobei, die haben schon drei Pumpen drin, die redundant sind. Also ein bisschen Overkill an der Stelle. Habe ich das, was ich gerade eben gesagt habe, ne? Ich habe bis zu 85% Luftkühlung, wenn ich irgendwie noch den RAM kühle. RAM kühlen lohnt sich dann in der Realität allzu häufig doch nicht mehr, weil ich so viel Kupfer brauche, dass die Dinger halt zu teuer werden, dass es nicht mehr amortisiert und so ein RAM-Riegel jetzt nicht so viel Wärme abgibt. Aber CPU, GPU, das sind so die typischen Hotspots, die ich versuche abzutransportieren. Und da bin ich irgendwie mindestens bei 65 kW und das macht einen riesengroßen Unterschied. Und das haben wir tatsächlich bei einem Kunden in der Forschung mal gezeigt. Da haben wir ein Setup gehabt, oder die haben immer noch ein Setup, wo die gleichen Server in zwei Rechenzentren oder zwei Serverräumen drin sind. Der eine konnte ertüchtigt werden auf Wasserkühlung, der andere aus baulichen Gegebenheiten heraus nicht. Und die laufen aber in der gleichen Queue drin, ne? Also machen quasi exakt das Gleiche zur gleichen Zeit. Die haben exakt, damit sie in der gleichen Queue ist, die gleiche CPU, die gleiche RAM, quasi exakt die gleiche Ausstattung. Und die lasse ich am gleichen Tag gegeneinander laufen und ich stelle fest, obwohl ich viel mehr wärmeres Wasser da reingebe mit der Wasserkühlung, bin ich immer noch mit kühleren Temperaturen auf der CPU unterwegs. Und wir fahren von einem PUE von 1,4 auf einem PUE von 1,15. Was ist der PUE? Das ist die Power Usage Efficiency. Das ist quasi, wie viel Energie muss ich noch in mein Rechenzentrum über die eigentliche IT-Leistung mit da reinbringen. Warum ist das gerade wichtig? Wegen dieser fünf Buchstaben. Das Energieeffizienzgesetz. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Hat jemand davon irgendwie mal ran mitbekommen oder erzähle ich allen so ein paar Gesichter davon mitbekommen? Also im Wesentlichen sagt es für die Rechenzentren, ihr müsst in Zukunft energieeffizienter arbeiten. Ihr dürft einen maximalen PUE, ich weiß gar nicht mehr, was der Wert ist, haben für Rechenzentren ab 2026, die gebaut werden. Auch Bestandsrechenzentren müssen mit der Zeit, die haben aber etwas schwächere Werte, müssen das abführen. Und es muss, ganz wichtig, Energie abgeführt werden. Paragraph 16 von Energieeffizienz, es muss Energie ausgeführt werden für Abwärmenutzung. Die muss halt versucht werden zu vermeiden, kann ich nicht vermeiden, weil meine Server produzieren nur mal Wärme. Also muss ich versuchen, die auszukoppeln. Und das ist etwas, was ganz, ganz viele Rechenzentren gerade beschäftigt. Also wie kriege ich die Energie raus? Und warum ich das jetzt gerade hier anspreche, ist, weil ich natürlich, wenn ich Luft habe und diese Luft, die Wärmeenergie da drin steckt, irgendwo anders hin transportieren will, ist das für mich viel schwieriger, als wenn ich sowieso schon Wasserglykolgemisch habe. Weil da kann ich einfach irgendwo einen Stopfen dran machen und kann sagen, so nach dem Motto, da drüber sitzen die Leute, die brauchen eine Heizung, einmal drei Etagen da hoch, vielleicht nochmal einen Wärmeübertrager oder Wärmetauscher dazwischen und dann kann ich das Ganze auskoppeln, kann das als Vorstufe für eine Wärmepumpe benutzen oder. Das geht viel, viel einfacher, geht viel effizienter, als wenn ich es mit Luft mache. Und das ist der Grund, warum viele Planer, die im Bereich des HPC und Machine Learning unterwegs sind, schon lange mit so Sachen wie Energieauskopplung arbeiten, schon lange mit Wasserkühlung arbeiten und sagen, da wird auch in Zukunft kein Weg dran vorbeifinden. Viele, viele, die das aber sozusagen, ich sage jetzt mal, das Pizzaboxen-Rechenzentrum noch planen, leider noch viel zu wenig auf dem Schirm haben. Und der Punkt ist, für die von euch, die halt irgendwie mit hochdichten Systemen arbeiten, HPC, Machine Learning, aber halt auch Cloud-Systeme, Wasserkühlung ist da die Zukunft. Und es gibt mittlerweile keinen von den großen Brands mehr, die nicht Wasserkühlungssysteme haben. Also sei es eine Supermicro, sei es eine HP, sei es eine Fujitsu, sei es eine Dell, die haben am Ende des Tages, die meisten von denen haben auch den gleichen OEM-Hersteller dahinter, das heißt, sie sind sogar theoretisch kompatibel zueinander, weil das ist so ein großes Problem. Wenn ich Luftserver reinstecke, kann ich mir einen HP und einen Dell nebeneinander stecken. Es geht die gleiche Luft dadurch. Bei Wasserkühlung habe ich halt einen Stopfen. Da muss ich natürlich darauf achten, dass ich sozusagen den gleichen Stopfen da habe und die gleichen Durchflussmenge und das gleiche Wasserglykolgemisch da drin habe, die gefordert werden. Bei den meisten Herstellern ist es das gleich. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Aber nun für sich sozusagen ist das keine Rocket Science mehr. Wie gesagt, wir haben das seit 2016 im Einsatz und das Zeug funktioniert. So. Zweiter Aufzug. Fragen bis hierhin. Jo.
Bitte? Du hast Lust, keine Halbzeit. Für die Aufzeichnung oder irgendwas, wenigstens die Frage ein bisschen zusammenfassen, weil du jetzt nicht gewartet hast, bis ein Mikro ist.
Also, die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist, was ist sozusagen mit Storage, was ist mit Appliances? Das ist natürlich noch ein Problem. Und wir haben hier so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil die Anbieter, die haben sich auch lange zurückgehalten mit der Wasserkühlung, die Hersteller, weil es hat halt keiner benutzt, deswegen hat es keiner ins Angebot genommen, deswegen hat es keiner genutzt, deswegen hat es keiner ins Angebot genommen. Rein auf Storage bezogen, wenn du dir mal sozusagen den Verbrauch, wir wissen ja, Energie wird umgewandelt, aber nicht verbraucht, aber den Verbrauch von so einem Storage-Server anguckst im Vergleich zu einem Compute-Server, der ist halt um Welten geringer. Klar, wenn du jetzt drehende Platten oder sowas hast, dann ist es natürlich ein bisschen höher. Aber wenn ich mir jetzt einen Storage-Server angucke, dann bin ich auf eine Höheneinheit in der Größenordnung in aller Regel mit All-Flash so von 300 Watt, würde ich jetzt mal behaupten. So Pi mal Daumen. Ne? Wenn du jetzt sozusagen hochdichte Systeme mit so Intel Ruler oder sowas hast, bist du vielleicht bei 500 Watt, aber viel mehr hast du in einem Storage-System. Eigentlich meiner Erfahrung nach in der Regel alles nicht. Wenn ich jetzt in so ein Compute-System reingehe, dann komme ich locker mal auf ein KW pro Höheneinheit. Wenn ich da so zwei Twins nebeneinander habe oder wenn ich sozusagen da GPUs drin habe, eine H100 wird, ich glaube, 700, 800 Watt oder sowas haben die als SMX-Variante. 700. Das heißt, ich kriege 4 Stück auf eine Höheneinheit. Ne? Das heißt, ich kriege da mal eben pro Höheneinheit mit CPU und allem drum und dran, kriege ich da knapp über 3 kW weggebügelt. Das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung an der Stelle. Und du hast halt auch konzeptionell die Schwierigkeit, so eine Platte willst du halt auch immer wieder rausgeben. Ich weiß, es gibt die ersten Hersteller, die schon Sachen da versuchen, im Sinne von, du hast dann hinten nochmal sozusagen hinter dem SATA-Stecker beziehungsweise PCI Express, dem NVMe-Stecker, hast du dann noch irgendwie sozusagen so ein Kontakt, wo dann halt nochmal Wasser durchgeleitet wird. Aber das ist erheblich schwieriger zu realisieren als einfach eine CPU, die halt ja quasi statisch da drin verbaut ist an der ganzen Geschichte. Deswegen ganz selten und in den meisten Setups, wo wir das drin haben, ist auch der Storage quasi davon ausgenommen. Also eigentlich nur die Compute-Ressourcen, GPU, CPU, die sind da drin. Und das ist auch der Punkt, wo ja zumindest in der Theorie die Immersionskühlung besser funktioniert, weil sie halt ja quasi halt auch diese Ressourcen mitkühlen würde, weil du halt an der Stelle ja quasi alles einmal eintunkst. Aber in der Realität erheblich weniger, weil halt die Energie, die dort, Wärmeenergie, die dort zustande kommt, erheblich geringer ist. Gut. Dritter Punkt, Netzwerk. Da muss ich einmal sozusagen ein ganz kleines bisschen ausholen. Da wird aber glücklicherweise mein Kollege Fabian gleich noch ganz viel zu erzählen, was ich hier nur anschneiden werde. Auch da hat sich zur Überraschung vieler Administratoren und Administratorinnen einiges getan in den letzten 20 Jahren. Und nicht nur, dass die Zahlen größer geworden sind, sondern auch an technologischen Geschichten. RDMA, kurz wieder Frage, wem sagt das was? Wer hat da schon mal... Oha, hier sitzen ein paar Nerds. Sag mir was. Fangen wir erstmal mit DMA an. Ne? Klassisch, ich hab mein PC da habe ich meine CPU und dann habe ich mein PCI-Device drin mit einem CD-Brenner. Ne? Und das PCI-Device möchte gerne sozusagen was von der Festplatte lesen, beziehungsweise über den Umweg vom RAM, geht damit zur CPU. Die CPU muss einen Kontext-Switch machen, alles raus, alles für den Prozess des CD-Brenners rein, etwas aus dem RAM kopieren, rüberschieben, wieder einen Kontext-Switch zurück. Kaum ist sie sozusagen fertig, steht der CD-Brenner schon wieder da und sagt so nach dem Motto, ich hätte dann gerne wieder sozusagen die nächsten Ressourcen, also wieder alles raus, alles rein für den Kontext-Switch gemacht. Kontext-Switches sind wahnsinnig teuer. Und irgendwann ist man hergegangen und hat gesagt, weißt du was, CD-Brenner, geh mir nicht auf den Sack. Hier kriegst du dein eigenes Stück RAM, mach damit, was du willst. Und wenn du fertig bist, dann rufst die Doorbell-Function auf und dann bin ich wieder da. Ne? Aber du kannst das Betriebssystem umgehen. Und das ist, weil... Geh mir nicht auf den Sack, kein Betrieb, kein Name für so eine Software wäre, heißt das Direct Memory Access. Also ein PCI-Gerät kriegt mit DMA direkten Zugriff zugewiesen auf ein Stückchen Arbeitsspeicher, mit dem er selber arbeiten kann. So, und tatsächlich, diese Context-Switches sind so teuer, dass gerüchteweise bis heute die aktuellsten und schnellsten CPUs nicht in der Lage sind, einen CD-Brenner mit 16-fach Brennen voll auszulasten. Na, also so teuer sind Kontexte. Ich muss immer den ganzen Cache leer räumen, alles in den Arbeitsspeicher, alles wieder zurück in den Cache. Damit bin ich die ganze Zeit beschäftigt. So, und irgendwann ist man hergegangen und hat gesagt, okay, warte mal, wenn ich das hier mit einem Gerät machen kann, dann kann ich das ja auch mit meinem NIC machen, also mit meiner Netzwerkkarte. Netzwerkkarte ergibt natürlich nur Sinn, wenn ich das gegenüber auch machen kann. Und ich kann sozusagen von einem Server über das Netzwerk bei dem anderen tatsächlich in den Arbeitsspeicher reinschreiben. Das ist jetzt nichts, was ich im öffentlichen Internet machen wollen würde, aber wir sind hier nicht bei Cisco, aber was ich tatsächlich auch beginnend im HPC dort gemacht habe. Und das ist im Prinzip die, ich sage jetzt mal, wichtigste Basis für das, was ihr als InfiniBand kennt, wenn ihr im Machine Learning seid. InfiniBand ist das, was RDMA quasi, ich sage jetzt mal, nicht ganz eingeführt, aber nutzbarer gemacht hat im weiten Feld. Und das nutze ich beispielsweise für die HPC-Dateisysteme, BGFS, Lustre, GPFS und Co., um tatsächlich von einem Server in den RAM des Gegenübers reinzuschreiben in den RAM des Gegenübers reinzuschreiben und damit Sachen wegzuspeichern. Und ich kann damit tatsächlich auf der gleichen Leitung mal eben 50%, 60%, 80% mehr Performance rausholen netto, insbesondere in puncto Latenz, als ich es über mit TCP und UDP machen kann. Ich habe dann keine Error Correction mehr oder sowas, ne? Also ich brauche dann ein sogenanntes Lossless Network dazwischen, wo ich dann darauf vertrauen kann, dass die Fehlerrate unterwegs so gering ist, dass ich das in den höheren Schichten abfackeln kann. Aber wenn ich das habe, und das habe ich normalerweise in einem Rechenzentrum heute, wo ich Fehlerraten von 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 14 habe, mache ich genau das. Das heißt, ich habe dort wirklich die schreibe von dem einen zum anderen rüber. Und das Ganze ist so ein bisschen auch so ein Nischenthema gewesen, ist tatsächlich in Ceph, Gluster FS und hatte noch letztens ein drittes, da gibt's das noch als Fragmente im Code drin, ist aber total sozusagen deprecated irgendwann worden, was ich total schade finde, weil ich bei der bestehenden Infrastruktur mir erheblich mehr Performance daraus holen könnte, theoretisch, aber das ist halt irgendwie so aus Mangel an Interesse beziehungsweise Fähigkeiten von den Entwicklern, wie sie selber sagen bei Ceph, ist das leider nicht weitergeführt worden. Aber eigentlich eine extrem coole Technologie, also auch für so ein Ceph, weil wenn ich dort die Latenz mehr sparen kann, kriege ich auch wieder mehr Performance, kriege ich mehr virtuelle Maschinen oder Container damit abgefackelt oder, ne? Und Revival hat es erfahren, mal wieder durch unsere Freunde bei Nvidia. Die haben das nämlich auch die GPU erweitert. Großes Problem beim Machine Learning, beim Trainieren von Modellen ist, wenn mein Modell größer ist als mein Arbeitsspeicher bei der GPU, dann bin ich nämlich die ganze Zeit damit beschäftigt, mir Sachen aus dem Speicher zu holen. Und das kommt euch sozusagen vielleicht eine schnelle PCI-NVMe da drin. Ja, aber aus Machine Learning-Sicht ist das immer noch arschlangsam. Na, und wenn ich das ein- oder zweimal in der Sekunde machen muss, das ist kein Problem. Wenn ich das 1 Million Mal die Sekunde machen muss, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich von einer Mikrosekunde oder von 2 Mikrosekunden an der Stelle spreche oder von 10 Mikrosekunden. Und deswegen gibt es etwas, was Nvidia GPU Direct nennt und was im Prinzip genau das macht. Also GPU Direct ist quasi NVLink über Netzwerk. Das heißt, ich kann virtuell übers Netzwerk auch mehrere GPUs zu einem, ich sag's jetzt mal, großen Cluster, ein Konglomerat zu einer großen virtuellen GPU zusammenfassen. Und erst das macht auch tatsächlich das Training von großen Modellen möglich. Also ChatGPT in der Version 3 ist, wenn ich mich nicht vertue, auf 10.000 V100s einen Monat lang trainiert worden. Das muss man sich mal als Größenordnung vorstellen. Und da machen 10% Unterschied im Netzwerk, machen einfach 10% Unterschied an Servern, die ich gekauft habe oder Server, die ich gemietet habe, aus. Und das kann ganz schnell mal in 7- oder 8-stelligen Betrag reingehen. Und das behaltet mal bitte im Hinterkopf, wenn wir jetzt gleich ins Netzwerk reingehen. Und ich sehe schon, die Zeit ist gut vorangeschritten. Ich werde hier mal ganz schnell drüber huschen, weil da wird für Fabian gleich ganz viel zu erzählen. Klassische Three-Tier-Topologie, ne? Core Distribution Access Netzwerk. Ich mache alles Layer 2. Ist optimiert auf sogenannten Nord-Süd-Traffic. Ne? Also quasi alles geht ins Rechenzentrum rein, beziehungsweise dort raus. Was ich hier nicht eingezeichnet habe, was hatte ich früher noch? Meistens habe ich noch so einen Fiber-Channel im Backend gehabt, ne, und da ist dann mein Storage-Zugriff gewesen. Aber im Prinzip ist das, ich bin an einen Server dran gegangen, einen Applikationsserver, der hatte seine Datenbank noch mit da drauf. Das war's. Was wir heute aber erheblich mehr haben in Rechenzentren, ist sogenannter Ost-West-Traffic. Und das ist bei Machine Learning jetzt das, was ich mit GPU Direct gesagt habe. Das sind Microservices, die miteinander sprechen. Das ist das Ceph, was sich repliziert. Alles das sind Sachen, die quasi im Rechenzentrum stattfinden. Und da ist die Three-Tier-Architektur mit ihrer unvorhersehbaren Latenz absolut nicht für geeignet. Und man hat irgendwann gesagt, okay, lasse mal eine Schicht davon abbauen. Und da oben, ne, ich kann ja bei Layer 2 kann ich ja immer nur einen Link haben. Das heißt, damit ich 2 Core-Router haben kann, muss ich die beide über einen Inter-Peer-Link verbinden. Habe dann so Multi-Chassis-Link-Aggregation, MLAG-Geschichten, so als Krücken, die ich dazwischen gemacht habe, damit ich da 2 ein bisschen Redundanz da reinbekomme. Den kann ich jetzt rausnehmen und sage, okay, ich schließe mir die Server da oben an und ab hier fange ich an zu routen. Layer 3 aufwärts, weil Layer 2 ist scheiße. So. Und damit habe ich mir ganz, ganz viele Vorteile, die ich mir da reinhole. Wie gesagt, Fabian erzählt das gleich alles. Ne? Das Ganze nenne ich Spine-Leaf. Und klassisch, ne, wenn ich mehr Ports unten brauche, dann mache ich mir sozusagen noch ein noch einen weiteren Leaf-Switch mit dazu, alles soweit kein Problem. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich hier aus dem hier noch ein bisschen mehr Bandbreite nach oben brauche, dann stecke ich mir einfach ein zweites Kabel mit dazu. BGP und Co. machen es möglich. Und wenn ich noch mehr Dampf dahinter brauche, dann mache ich mir einfach noch ein paar Spine-Switches mit dazu. So, und so kann ich quasi mehr oder weniger unbegrenzt skalieren. Brauche ich mehr Anschlüsse, mehr Leaf-Switches, brauche ich mehr Bandbreite, im Backbone mache ich mehr Spine-Switches da dran. Jetzt können nur die meisten Geräte kein Layer 3 sprechen bis heute. Deswegen mache ich dann noch ein Overlay-Netzwerk, beispielsweise mit einem EVPN darüber, was mir dann sozusagen das Layer 2 dazwischen noch spannt. Aber im Wesentlichen sozusagen ist das eine moderne Netzwerkarchitektur. So, warum erzähle ich das Ganze? Naja, weil du sagst mir, wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten, okay, dann 3 Minuten. Warum erzähle ich das Ganze euch, wieder wegen Layer 1, stellt euch vor, die beiden sind sozusagen in 2 Brandabschnitten aufgeteilt, ne? Dann bedeutet das, dass ich hier eine Anzahl von ungefähr 50% oder noch mehr an Verbindungen über Brandabschnitte hinweg haben muss. Und das mache ich dann in der Regel nicht mehr mit Kupfer, sondern das mache ich mit LWL. Und wenn ich ein zukunftsfähiges Netzwerk aufbauen möchte, dieses zukunftsfähige Netzwerk mit LWL ausstatten möchte, dann greife ich vielleicht auch mal, wenn es mir mein Geldbeutel erlaubt, nach oben rechts ins Regal und mache sowas wie ein 400 Gigabit Ethernet da rein oder InfiniBand. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, warum ich auch gesagt habe, kein Multimode in Zukunft. Guck mal, wie viel Fasern so ein Multimode 400G-Verbindung wegfrühstückt. Und wir haben das jetzt 16 Fasern für eine Verbindung. Wir haben das jetzt tatsächlich gehabt, dass der Kunde tatsächlich klassisch von der Top-of-Rack-Architektur ausgegangen ist und dort 4-mal Multimode in ein Rack reingepackt hat, weil er von 10G ausgegangen ist oder 25G. Gesagt hat, naja, hier unten, ne, das sind ja nur 2 Fasern, die ich da brauche an der Stelle. Und und wir dann auf einmal da standen, wir sollten 400G sozusagen da reinplanen. Du stehst da mit den 16 Fasern und sagst, scheiße. Wird schwierig. Man hat dort für sehr, sehr viel Geld nochmal alle Brandschots aufgemacht. Ne? Brandabschnitte heißt auch immer, ich muss bohren und muss das wieder zumachen. Sehr, sehr viel Geld das hinterher gemacht. Und wenn man sich so die Preise für so Rechenzentrumsarchitekturen angucken, Faser an sich kostet jetzt nicht so viel. Ne? Das ist so 4., 5., 6. Nachkommastelle so von so einem Gesamtprojekt. Das soll heißen an der Stelle, ne? Nein, natürlich ist Multimode per se nicht schlecht. Aber Multimode kommt mit einem riesengroßen Nachteil her. Ich brauche, und das wird mit 800G noch extremer, das habe ich jetzt hier mal rausgenommen, weil es noch ein bisschen komplexer wird, aber mit 800G wird es noch extremer. Das heißt, guckt, wenn ihr irgendwelche Intra-Rechenzentrumsverbindungen habt, dass ihr immer dann Multimode dazwischen habt.
Frage, BDs sind dann keine Option bei euch?
Okay, das ist jetzt das ist jetzt von Nvidia, von Mellanox. Die haben kein BD an der Stelle, aber mit BD kommst du trotzdem mit 400G, müsstest du trotzdem auf mindestens 8 Fasern kommen. Also behaupte ich jetzt mal. Und das ist ja, glaube ich, Cisco only. Ich glaube, das sind die einzigen, die BD haben, ne? Okay, gut. Gut, genau, 1 Minute noch. Dann breche ich mal den 4. Akt sozusagen ab, weil ich nicht mehr dazu komme und mache euch noch ein bisschen auf eine Sache Aufmerksamkeit, die ich noch erzählen wollte. Und zwar, wenn ihr das, was ich euch alles gerade erzählt habe, lesen wollt, am nächsten Freitag kommt die neue EX raus. Da gibt es 20 Seiten Artikeln zu KI-Infrastrukturen, weiß ich zufällig, weil ich den Quark geschrieben habe und hoffentlich auch einigermaßen lesbar. Ne? Das möchte ich euch gerne erzählen. Und wenn ihr Interesse habt, das Ganze nicht nur zu lesen, sondern auch irgendwo multimedial zu verfolgen, dürft ihr auch gerne unseren YouTube-Kanal, wenn wir dann mal wieder Zeit haben, kommen auch die nächsten Videos raus, gerne verfolgen. Zu all dem, was ich heute erzählt habe, machen wir sehr, sehr gerne Videos und versuchen, euch das näher zu bringen. So, ja, dann schade, dass ich leider nicht mehr zum Ende geschafft habe. Ich hoffe, es war nicht eine Vorlesung, sondern einigermaßen entertained. Ich danke euch. Und habt ihr Fragen?